Also, hoi.
Sali?
Ängste, ja genau. Also es gibt eine Vielzahl von Ängsten und es gibt noch viel mehr Phobien, habe ich gelesen. Aber was ich jetzt als allererstes mal möchte klären, ist, was denn der Unterschied ist zwischen einer Angst und einer Phobie. Und ich glaube, wir haben das schon mal gehabt, aber du erklärst das jetzt einfach nochmal zur allgemeinen Veranschaulichung, weil es gibt nämlich schon Sachen, wo die zwei Themen unterscheiden.
Das ist der Podcast Raised with Love. Sind ihr Eltern, Großeltern, werdende Eltern, Lehrpersonen, Pfadileiter, Turntrainer oder einfach Menschen, die sich für das Thema interessieren? Wir reden über Kinder, von Baby bis Teenager, über Erziehung und Beziehung in Verbindung mit viel Fürsorge, Zuneigung und Liebe. Wir, das sind der Stefan Kählin, Vater von Teenager und Fachpsychologe für Kinder- und Jugendpsychologie, und ich, die Martina Hanbecks-Alemann, Mutter von Teenager, Informatik-Projektleiterin und Podcast-Host.
Ja, also grundsätzlich redet man in der Psychologie ja von Angststörungen, und dort sind eben ganz viele Sachen subsumiert eigentlich. Und man müsste dort auch noch eine Unterscheidung machen zwischen Angst und Furcht, oder? Weil Phobien werden eigentlich eher unter Furcht abgeleitet und Angst wäre wie ein anderes Phänomen. Und grob gesagt kann man vielleicht so wie veranschaulichen, dass Angst etwas ist, wo mit unserem Innen zu tun hat und Furcht etwas mit dem Aussen zu tun hat. Also das heisst, Angst ist eher etwas nicht so, wie soll ich sagen, spezifisch oder gerichtet, sondern eher etwas diffuses, und Furcht ist etwas, wo ziemlich klar auf etwas gerichtet ist, also wo es eine klare Bedrohung in dem Sinn im Aussen gibt. Und eine Phobie ist eben dann schlussendlich etwas, wo ganz spezifisch ist, nämlich eine bestimmte Furcht vor etwas ganz Bestimmtem, zum Beispiel Spinnen, darum reden wir dann auch von Spinnenphobie. Und das ist dann sehr spezifisch und auf ein Objekt oder auf eine spezielle Situation gerichtet.
Hast du Phobien?
Also nicht so, die klassische sicher nicht, aber wenn man so ein bisschen geht, go forschen bei uns, hat jeder, glaube ich, irgendwo so ein bisschen Sachen, die so ein bisschen abweichen, sage ich jetzt mal, von völlig entspannt sein. Also ich könnte es jetzt nicht klar benennen, aber zum Beispiel so ein bisschen hypochondrisch sein ist ja irgendwo auch eine Phobie, also dass man irgendwie Angst davor oder Furcht davor hat, krank zu werden oder so. Ich glaube, das wäre etwas, was ich zeitweise hätte. Aber so klassisch phobisch im Sinn von ich sehe eine Spinne und ich säckle davor, nein, das habe ich nicht. Du schon?
Aber ich meine, ja. Aber ich kann jetzt etwas anderes sagen.
Ja, nein.
Hypochondrie habe ich im Fall unter Ängste und nicht unter Phobie.
Ja, eben, genau. Ja, du hast recht. Es ist natürlich dort, nein, es ist beides, oder? Weil, es ist ja schon eigentlich vor etwas Konkretem, wo man Angst hat. Aber es ist auch wieder eine diffuse Angst in sich, die natürlich nicht wirklich begründet ist, oder? Bei einer Phobie kann man eigentlich sagen, es gibt ein reales Objekt, wo das auslöst, aber in den allermeisten Fällen, ich meine, Spinnen ist für uns eigentlich nicht gefährlich, ist es ja trotzdem, wie soll ich sagen, nicht lebensbedrohlich. Und von dem her, ja, also ich finde es schwierig, Hypochondrie wirklich einzuteilen dort, aber ich finde, es hat so ein bisschen wie von beiden. Aber Phobien sind klar auf eine spezielle Situation oder ein Objekt gerichtet, und aber auch dort, in den allermeisten Fällen, steht nicht wirklich eine Bedrohung für uns da, oder?
Aber eine Phobie kann ja auch ein Ekel sein. Du hast mich jetzt gerade gefragt, ob ich hege. Ja, ich kann. Und zwar können wir auch gerne mal darüber reden. Ich kann jetzt auch erzählen. Also ich habe ganz viel Ängste und ich habe ganz viel Phobien. Ich bin wirklich sehr, ja. Und das habe ich dann auch wieder gemerkt, als ich mich auf die Episode jetzt da vorbereitet habe. Ich fand das ja furchtbar. Ich habe Phobien, und das sind wirklich so Ekelphobien, und ich weiss gar nicht, ob man dann diese Phobien nennt, aber ich denke, weil man ja eine Arachnophobie, also die vor der Spinne, auch Phobie nennt, sind meine auch zum Beispiel, also ich habe seit eh und je habe ich wirklich richtig, richtig Mühe mit Schnecken. Schnecken und Würmen und all dem Geviech, das kein Bein hat. Also so Schlangen, Maden, Würmen, Schnecken, Ekel, einfach so Zeug. Und es ist nicht einmal so, dass ich kann sagen, es ist nur das, wo keine Füße hat, weil 1000 Füße finde ich jetzt auch nicht so cool. Aber so, dass...
Aber Ekel, oder? Genau, das ist vielleicht noch eine wichtige Unterscheidung, weil Ekel allein, das langt wie nicht. Phobie bedeutet, dass du dann das, was die Furcht auslöst, gezielt vermeidest und auch anfängst, Situationen vermeiden, wo du potenziell mit so etwas könntest in Kontakt kommen. Und wenn man es sieht und man findet es grusig und man läuft daran vorbei, dann würde ich sagen, ist es eben keine Phobie. Phobie würde dann wirklich Symptome auslösen, die klassischen Angstsymptome auslösen und dass man sich unwohl fühlt und dann auch anfängt, solche Situationen zu vermeiden.
Ja, das trifft bei mir zu. Also, ich fühle mich extrem unwohl. Ja. Also, ich kann sogar noch ein paar, ich weiss gar nicht, ob das jetzt wirklich,
dann gehst du auf Asien. Sorry.
Aber, ich meine, nein, ja,
ich bin potenziert, oder?
Ja. Bin jetzt im 9. Stock im Fall. Also, in Asien in Bangkok hat es viel Schlangen. Aber im 9. Stock sind es normalerweise, glaube ich, nicht. Und es ist jetzt da auch alles zu. Aber ich kann, ich kann sie auch nicht töten. Ich habe vor ein paar Jahren, das ist noch nicht lang her, wirklich, das sind noch keine 10 Jahre, habe ich einmal in dem grünen Töpfli, weißt du, in dem Biomilltöpfli, das habe ich mal so aufgenommen, das ist bei mir unter dem Spül, wie sagt man, ich kann ja fast kein Deutsch mehr, merke ich gerade, vor dieser Spüle, vor dem Ausguss gewesen, unter dem Schränkli, mein Gott.
Unter dem Schützstein.
Genau, unter dem Schützstein ist das Wort. Gut. Und hat dort etwas rein tun und macht das so mit Schmackes auf. Und dann fliegen mir wirklich einfach Matten entgegen. Und ich bin so wie paralysiert gewesen und dann habe ich das gemacht, was jeder würde machen. Ich kann anfangen brüllen.
Okay.
So schlimm gewesen. Und dann der Punkt war, ich bin allein daheim gewesen. Also ich habe nicht gewusst, was machen. Und mir sind Tränen und der Schweiß runtergelaufen. Und das Zeug ist davon gekrochen. Also ganz, ganz schlimme Situation. Und ich weiss zum Beispiel auch, ich habe mit Blutschnecken, mit Häuschenschnecken nicht so. Dort habe ich mal an einem Ort gewohnt, wo ich so ein Garagenhäuschen hatte, wo ich noch Auto gefahren bin. Und ich bin rausgekommen. Und es hat einen Schneck vor der Garage gehabt. Dann bin ich wieder rein und habe eine Stunde gewartet. Und das ist mir dann gleich, ob ich einen Termin habe, den sage ich dann ab. Also,
das ist dann schon ein phobisches Verhalten, ja.
Das ist wirklich schlimm. Und was ich auch, und das ist so der Klassiker, ich weiss, es sind ganz viele, aber das ist wirklich so, also man hat mit mir wo ich 5 war, musste einen Zirkus verlassen, weil ein Clown auftreten ist. Und das finde ich ganz schlimm. Clown, ganz, ganz schlimm. Aber ja, so viel zu mir. Gut. Es gibt noch mehr, aber.
Ich mal schnell ein bisschen auf die Couch.
Es ist so schlimm. Nein, es ist wirklich, und wenn man dann anfängt, sich das überlegen, es ist also gar nicht so schön, darüber nachzudenken.
Nein, das ist es natürlich nicht, aber die gute Nachricht wäre ja, dass Phobien und konkrete Furcht eigentlich sehr gut behandelbar wäre, oder?
Das wäre meine nächste Frage. Kann man beides behandeln? Und bei was ist es wichtiger zu behandeln, wenn es bei Kind auftritt?
Also eben, es wird jetzt ein bisschen komplizierter, oder? Weil Angst oder generalisierte Angst, sehr oft kann daraus entstehen, dass eben Furcht oder Phobien nicht behandelt werden und sich dann quasi so ausweitet zu einer generalisierten Angst. Und eine generalisierte Angst oder Angstgefühl könnte eben auch assoziiert sein, zum Beispiel mit der unguten Situation, in der man drin ist. Also das heisst, es gibt Situationen, wo Leute eine Angststörung oder Angstsymptome haben und wenn sie dann zum Beispiel ihre Arbeitsstelle wechseln, dann ist das Zeug weg. Also dort könnte man wie sagen, oder Angst so als generelles Gefühl, wenn wir das empfindet von innen her, das kann einfach, also so wie das Bauchgefühl halt, das kann etwas sein, wo Bezug nimmt auf eine Situation, wo wir drin sind, aber nicht eine konkrete Situation, sondern einfach in einer Lebenssituation, wo es uns nicht gut geht oder wo wir in einer Dynamik sind, wo uns nicht gut tut. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu behandeln, oder? Wenn du sagst, ich habe Angst vor Spinnen und du gehst in eine Therapie, in eine Verhaltenstherapie, dann ist ziemlich klar, was da abläuft. Da hast du das Protokoll und gehst nach dem vor und machst Reizkonfrontation, oder? Aber bei generalisierter Angst ist das ein bisschen schwieriger. Oder bei diffusen Ängsten, weil du weisst ja dann, eben, dort muss man dann Kontextfaktoren anschauen, was gibt's für Belastungssituationen im Leben, die allenfalls zu diesen Ängsten könnten führen. Also, da, so. Und dann muss man, ja, vielleicht kann man dann eben mit einem Jobwechsel oder mit was auch immer oder auch mit Meditation, abgesehen davon, das weiss man ja auch, dass Meditation einen guten Einfluss hat, auf Ängste zum Beispiel, oder aufs angstauslösende Zentrum, das wäre ja der Amygdala im Hirn. Und dort hat man ja können nachweisen, dass wenn man regelmäßig meditiert, dass der Amygdala schrumpft, also das heisst weniger schnell anspringt, also man generell mit weniger Angst reagiert in Situationen. Aber Phobie, ja, ich meine, da gehst du in eine Therapie und dort findet in den allermeisten Fällen Reizkonfrontation statt, weil, das habe ich auch schon gesagt, Phobien sind eigentlich übertriebene Furcht, weil ein Tausendfüßler wird dir nichts machen. Also der hat ja keine Chance gegen dich. Und das wieder einzuordnen und zu lehren, dass der mehr Angst hat vor dir als du vor ihm, das ist ein Teil von der Therapie. Und das macht man dann bei Spinnen zum Beispiel tatsächlich so, dass man eine Spinne jagt mit dem Finger, und die, dann, man dann merkt, dass einem die dann nicht ankommt, sondern dass die davon säckelt, wenn man sie jagt, oder?
Mhm. Also es geht eigentlich in dem Moment dort darum, zu zeigen, schau, da passiert nichts.
Ja, weil was man ja befürchtet, und darum heisst es ja befürchtet, und fällt mir jetzt gerade drauf, was man ja befürchtet, ist, dass man Kontrolle verliert. Also, dass das, was Angst auslöst, schlussendlich mehr Macht hat über mich als ich über das. Und das führt ja unter Umständen eben bei einer Panikattacke genau dazu, dass man eine Panikattacke hat. Jetzt steigert man sich so fest rein, dass der Körper eigentlich keine andere Möglichkeit mehr hat, als mit einem Shutdown, also mit einem Abfahren zu reagieren, oder? Und ein Teil von der Therapie ist tatsächlich zu lernen, dass ich Kontrolle ist kein gutes Wort, weil Kontrolle ist oft dann auch mit Zwang verbunden. Also viele Leute, die Angststörungen haben, entwickeln auch Zwang, weil das eine vermeintliche Möglichkeit ist, quasi die Angst zu kontrollieren. Es geht nicht darum, Kontrolle darüber zu haben, sondern wie ein gutes Sicherheitsgefühl zu haben, dass die Situation oder der Tausendfüßler oder was auch immer mir nichts kann machen, dass ich sicher bin. Oder?
Das wäre im Fall jetzt gerade meine nächste Frage gewesen, ob Zwänge auch in die Kategorien gehen, weil Zwänge ja häufig auch so, also wenn man einen Zwang ja möchte eigentlich wie kurieren, dann muss man wie zeigen, dass eben nichts passiert, wenn man, also Kinder entwickeln ja komische Zwänge und ist, der Klassiker ist ja zum Beispiel, dass das Kind beim Anlegen irgendwie findet, nein, jetzt hast du mir die Socke angelegt, bevor du die andere angelegt hast und das kann es aber anders spielen und jetzt müssen wir alles nochmal machen, oder?
Ja, wobei dort stellt sich dann schon die Frage, ob das ein Zwang ist, oder? Weil Kinder machen das in einem gewissen Alter, ist das für sie wichtig, oder? Und das hat ja auch wieder mit Sicherheit zu tun, dass sie sich etwas vorstellen und wenn es dann nicht nach ihren Vorstellungen läuft, dann ist dann nicht mehr gut, dann explodiert man. Aber das würde ich noch nicht als einen Zwang bezeichnen. Ein Zwang ist es dann, wenn es nicht mehr anders geht. Aber wenn du das heute kannst machen und morgen funktioniert es nicht und übermorgen funktioniert es wieder, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Zwang ist, eher nicht so hoch. Weil wenn man nachher abweichen von dem, von der Routine, sage ich mal, dann hat das noch nicht wirklich etwas Zwanghaftes. Aber zurück zu der Connection zwischen Furcht und oder Angst und Zwang. Oder wenn man einen Waschzwang hat, dann fürchtet man sich eigentlich vor Bakterien. Und dann ist das relativ naheliegend, dass man sagt, wenn ich Angst oder Furcht vor Bakterien habe und nicht will, dass die mir schaden, dann muss ich mich einfach so häufig waschen, dass Bakterien keine Chance haben. Der Punkt ist aber der, dass unser Körper ja voll ist mit Bakterien, abgesehen davon. Also ja. Es ist eine vergebene Liebesmühe, weil schon in uns innen wahnsinnig viele Bakterien sind. Wir haben ein Immunsystem, wo mit Bakterien, mit den allermeisten Bakterien oder sonstigen Sachen, die uns könnten schaden, sehr gut kann umgehen. Und das ist ein Teil von der Therapie, zu lernen, dass wir körpereigene Abwehrmechanismen haben und dass es praktisch keine Bakterien gibt, die uns quasi lebensgefährlich schaden können, oder? Bei uns, da, im Normalen. Und, oder, wenn du in Australien gehst reisen, dort ist eine Furcht vor gewissen Tieren absolut berechtigt, weil ich weiss nicht, wie viele von den tödlichsten Tierarten 50. auf der Welt in Australien leben, oder? Genau. Also das heisst, dort macht es ein bisschen mehr Sinn, aber auch dort passiert ja verhältnismäßig wenig.
Ja, also da mit Australien habe ich ja eh noch nie begriffen, weil eben die 50, also das ist das, wo man mir mal gesagt hat, die 50 giftigsten Tiere kommen alle aus Australien.
Ja, aber das heisst ja 50 potenziell tödlichsten. Es sind eben nicht die 50 tödlichsten Tiere, oder? Wenn du die Liste von den 50 tödlichsten Tieren anschaust, ist ein Grossteil von denen kommt da bei uns vor.
Ja, das ist natürlich
und von dem her, genau, das sind potenziell tödliche Tiere, ja.
Ja, aber man redet ja schon auch von der potenziellen Gefahr und nicht von der Gefahr. Wenn man
das,
und,
ja, und aber das ist ja
bei der Risikoabwägung. Und ganz abgesehen davon haben die Australier nur einen Stein.
Ja, aber wichtig ist ja genau das. Die Risikoabwägung, die ist eben entscheidend drin, ob man eine Furcht oder eine Phobie entwickelt oder nicht. Weil wenn man eine Phobie entwickelt, ist in den allermeisten Fällen die Risikoabwägung eben falsch. Also das heisst, man überschätzt das Risiko massiv, dass wirklich etwas passiert, oder?
Nein, also ich wollte jetzt auch nicht über Australien, aber ich bin auch schon gesehen und es ist alles gut. Haben Kinder, ich möchte jetzt gerne mal über Kinder und Jugendliche reden, weil das ist ja eigentlich das, was wir wollen, darüber reden. Haben Kinder Existenzangst? So wie das Erwachsene haben, wenn sie zum Beispiel denken, ja, Job verlieren, Teuerung, Inflation, jetzt wird Krankenkasse teuer. Haben Kinder Existenzangst?
Kommt ein bisschen aufs Alter drauf an, oder? Weil Existenzangst kannst du ja nur dann haben, wenn du verstanden hast, dass es eine Zukunft gibt.
Ja.
Und solange du im Moment lebst, hast du wahrscheinlich keine, und das macht ja Kind bis zu einem gewissen Alter, da kann ich jetzt nicht genau sagen, bis wann, aber das heisst, die gehen heute ins Bett und checken ja nicht, dass sie dann morgen wieder aufstehen, sondern sie stehen dann morgen einfach wieder auf, oder? Also das heisst, solange du dich nicht selber in der Zukunft siehst, wirst du wahrscheinlich keine Existenzangst haben. Und dann sind die Existenzängste, wenn sie dann kommen, wahrscheinlich andere als bei uns Erwachsenen. Also dort ist für sie wahrscheinlich entscheidender, habe ich ein Zuhause, sind die Mami und der Papi da, ich weiss nicht, also ist meine Freundin da oder so. Also es sind dann eher, ich glaube, vielleicht eher auf Beziehungen und auf Sicherheit. Also Sicherheit ist es ja bei uns Erwachsenen auch, aber Sicherheit durch Beziehungen. Es ist eher das und nicht, können wir unsere Krankenkassenprämien zahlen oder haben wir genug Geld oder so. Aber ich glaube, was eben, und darum, das ist noch ein wichtiger Punkt, oder? Mit Corona hat das, glaube ich, recht gewandelt. Dahingehend, dass viele Kinder oder auch vor allem Jugendliche zum ersten Mal in ihrem Leben und über jetzt mehrere Generationen hinweg wieder mit einer Situation konfrontiert gewesen sind von einer realen Bedrohung und das schlecht haben können einordnen. Und das erschüttert natürlich, also nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern ja vor allem auch bei Erwachsenen, das erschüttert natürlich das Vertrauen, dass wir sicher sind und dass eben, dass man keine Angst muss haben. Das ist recht erschüttert worden, ja. Und von dem her, Existenzangst eben nochmal, wie ich es gerade vorher gesagt habe, so in dem Sinn nicht, aber dass man plötzlich mit Furcht auf die Zukunft reagiert, doch, also das gibt es sicher auch, ja.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen rumgetrödelt, gell? Ich möchte jetzt gerne mal ein paar Ängste durchgehen, wo ich dann so ein bisschen recherchiert habe, was es gibt und was es auch insbesondere bei Kindern gibt. Und über die einen möchte ich ein bisschen mehr reden mit dir als über andere. Wir haben da unter anderem auch noch Versagensangst. Das kennt man auch bei Erwachsenen sehr, sehr gut. Dann gibt's soziale Ängste, also Angst vor Ablehnung, Kritik, vor dem Urteil von anderen, ist wahrscheinlich bei Kindern auch recht ausgeprägt, also auch davon ausgelacht zu werden, geschämt zu werden, ausgeschlossen zu werden. Trennungsangst, also insbesondere auch nach Scheidung, Tod von einer nahestehenden Person. Dann Leistungsangst, wo auch insbesondere Prüfungsangst in die Kategorie geht, würde ich auch gerne mit dir noch ein bisschen genauer darüber reden. Gesundheitsangst, also eben da haben wir jetzt eben die Hypochondrie. Und was ich nie gefunden habe und was ich aber finde, das möchte ich jetzt auch mal noch von dir wissen, ist Angst vor Dunkelheit. Vor was hat man Angst, wenn man Angst hat vor Dunkelheit? Und ich glaube, das haben ja ganz viele Kinder. Und Erwachsene auch.
Ja, Also eben, grundsätzlich kann man sagen, ist es immer ein Verlust an Sicherheit, wenn es um Furcht geht, oder? Also das subjektive Sicherheitsgefühl ist dann vermindert. Und jetzt kann man sich wie, ich glaube, da gibt es nicht eine eindeutige Antwort bei der Angst vor der Dunkelheit. Oder du hast vielleicht Angst vor einem Glon, wenn es um Dunkelheit geht. Andere ja, eben genau. Oh, sorry, ich habe nicht etwas pflanzen.
Ja, ist schon gut.
Das ist wahrscheinlich sehr verschieden, weil das hat ja dann wiederum eben damit zu tun, was befürchtet man dann? Was assoziiert man dann mit der Dunkelheit? Was passiert dann, wenn es dunkel ist? Es ist ja klar, man sieht es nicht kommen. Also das heisst, egal was man befürchtet, die Schwierigkeit dort ist ja, dass man einen Kontrollverlust hat dahingehend, dass unsere Sinne ausgeschaltet sind. Und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich fürchte. Wenn ich es nicht sehe, verliere ich schneller Kontrolle, als wenn ich 300 Meter weit sehe und mich kann vorbereiten auf die Gefahr, die da kommt. Oder? Und da würde ich jetzt aber eben sagen, das ist jetzt eben wahrscheinlich eine Angst, oder? Also das und nicht eine Phobie oder eine Furcht in dem Sinn, sondern das ist okay. Etwas sehr unspezifisch, einfach so ein Grundgefühl, das nicht gut ist in dem Moment, wenn man dann ins Bett geht. Und das ist natürlich schwierig, dann in Schlaf zu finden, wenn man mit so einem Gefühl ins Bett muss, oder?
Ja, und es hat mich eben darum auch insbesondere interessiert, weil ja bei kleinen Kindern schon, also die und auch kleine Kinder haben ja wirklich Angst vor der Dunkelheit und ich mich dann frage, was konkret macht ihnen dann Angst, weil ja die Wirklichkeitskonstruktion von kleinen Menschen ganz anders ist und sehr viel irgendwie so ein bisschen eingeschränkter und ich mich dann schon gefragt habe, ja, was macht ihnen dann Angst in dem Moment, oder?
Da bin ich eben nicht so sicher, ob ihre Wirklichkeitskonstruktion, was den Abgleich mit der Realität anbelangt, ja, der ist wahrscheinlich eher eingeschränkt, aber die Fantasie, die ist wahrscheinlich weitaus grösser als die von uns Erwachsenen. Und dort her kommen ja dann, also wenn du dir anfängst mal vorstellen, was in der Dunkelheit so alles könnte passieren, was da alles könnte kommen, oder? Ja, da gibt's noch viel. Und wenn du natürlich schon den Tag durch Angst, ich sage jetzt mal, vor irgendwelchen Käfer hast, oder Furcht, besser gesagt, es ist ja nicht Angst, sondern Furcht, also dass man dann das in der Nacht auch noch hat, wenn es dunkel ist, das verstehe ich sehr gut, weil eben, dann siehst du es ja nicht einmal mehr kommen. Oder? Und dort ist aber noch ein wichtiger Punkt, um das gerade bei kleinen Kindern, sehr viel von diesen Fürchten, die wir haben, sind aber eben gelernt von unseren Eltern. Also das heisst, viele Sachen lernen wir von unseren Eltern und viele von der Angst oder Furcht, die Kinder haben, sind tatsächlich übernommen, quasi eins zu eins von den Eltern. Und das ist ja auch ganz logisch, weil Kinder, wenn sie klein sind, müssen sie sich darauf verlassen, dass ihre Eltern oder besser gesagt ihre Bezugspersonen, ihre Nähe, wissen, was für ihr Überleben entscheidend und gut ist. Das heisst, die verlassen sich zu 100% darauf, dass alles, was wir machen, korrekt ist und unserem Überleben dient. Und da kann ich ein kleines Beispiel machen, das finde ich ein lustiges Beispiel. Hat ein Mann mal gepostet, glaube ich, auf Twitter, dass er seine Tochter, die 2 oder 3 Jahre alt war, immer gesehen hat, wenn sie ein Mandarindli isst, den Mandarindli-Schnitz über den Kopf heben. Also so. Sie hat ihn einfach so über den Kopf gehabt und nachher gegessen. Und er hat sich gefragt, warum macht sie das? Bis ihm aufgefallen ist, dass seine Frau immer den Mandarindli-Schnitz so ins Licht hebt, um zu schauen, ob es einen Kern drin hat, oder? Und das Kind hat das Verhalten gesehen und geht davon aus, okay, meine Eltern wissen haargenau, was wichtig und gut ist, also muss es einen Sinn geben. Ich kenne ihn nicht, aber ich mach's. Und das ist genau, oder das ist mit der Angst genau dasselbe. Also das heisst, wenn eine Mutter oder ein Vater panisch reagiert auf eine Spinne, dann kannst du davon ausgehen, dass das Kind checkt, okay, das ist offensichtlich etwas, wo man muss Angst haben davon, also mache ich das. Und es geht dann noch weiter, oder? Also die Kinder, die auf dem Spielplatz nicht dürfen selber irgendwo aufklettern zum Beispiel, weil die Eltern Angst haben, dass sie runterfallen. Auch das wird das Kind übernehmen. Also die Angst wird das Kind übernehmen. Und noch viel schlimmer, man vergibt durch das dem Kind ja die Möglichkeit zu trainieren, klettern und sich sicher fühlen beim Klettern. Ist ja ein Training, wo man Erfahrungen muss machen. Ja, da gehört auch runterfallen dazu, oder? Aber, Kompetenz kommt nur in der Auseinandersetzung mit diesen Ängsten. Und das Vermeiden führt nie in dem Sinn zu einer Kompetenz.
Also, wenn ich im Fall einfach noch gesagt habe, meine zwei Kinder haben keine Angst vor Würmern und Schnecken.
Das heißt,
und
ja, das ist ja gut.
Fall wirklich, ich habe das aber sehr, sehr bewusst, wirklich,
ja, genau.
Seit ich Kind habe, so ein bisschen müssen verdrängen.
Das ist sehr gescheit. Also, und das kann man wirklich Eltern auch sagen. Ich meine, es ist, wir alle, eben, du hast ja am Anfang gesagt, wir alle haben unsere Furcht oder unsere Ängste und das ist ja völlig okay, gegen das gibt es nichts zu sagen. Aber nach Möglichkeit, das so weit zurückzubinden, dass man das nicht vor den Kindern auslebt, das ist eine sehr gescheite Sache, dass man das reflektiert und vielleicht sich halt auch Hilfe holt oder Hilfe in Anspruch nimmt. Das ist abgesehen davon für sich selber nicht angenehm, wenn man eine Phobie hat, damit man es nicht auf Kinder übertreibt. Ja, das ist ein wichtiger Punkt.
Das, was du vorher angesprochen hast, apropos wichtiger Punkt, das habe ich auch noch ansprechen und das machen wir in dem Fall gerade jetzt, die Überbehütung. Du hast es auch schon gesagt in vergangenen Folgen und zwar schon in ganz vielen, dass es eigentlich nie eine sicherere Zeit gegeben hat für Kleinkind und Kind als jetzt. Also man hat zwar das Gefühl, es passiert dauernd irgendetwas, aber unsere Kinder sind noch nie so sicher aufgewachsen. Die Kindersterblichkeit ist extrem tief und auch sonst, also da passiert sehr wenig. Jetzt gibt's aber trotzdem, hat man das Gefühl, immer mehr Eltern, die immer mehr Angst haben, dass dem Kind etwas könnte passieren. Erzähl uns doch mal, warum, dass man das nicht muss haben und warum, dass man das nicht soll haben.
Also, es gibt neue Studien aus Amerika zum sogenannten Overparenting. Also, das, was wir als Helikoptereltern bezeichnen, das bezeichnen wir in Amerika als Overparenting. Und es ist gerade kürzlich ein Artikel rausgekommen von einem Forscher, der eine klare Beziehung herstellt, zwischen Overparenting, wo in Amerika vor etwa 50 Jahren ungefähr angefangen hat, und der Zunahme von Angststörungen und von Suizid in unserer Gesellschaft. Und das ist in Amerika, das muss man auch klar sagen, oder? Also das nimmt zum Teil dort krasse Formen an. Also das heisst, es gibt Bundesstaaten, wo es, glaube ich, nicht erlaubt ist, dass das Kind unbeaufsichtigt im Garten, im eigenen Garten spielt. Und du kannst sicher sein, dass wenn das ein Nachbar beobachtet, dass er die Polizei anruft und dann irgendwie das Jugendamt auf dem Hals hast. Also eine paranoide, ich sage es jetzt ganz bewusst, eine paranoide Gesellschaft, wo x Sachen befürchtet. Und eben, also ich meine, die ganze Waffenthematik in Amerika hat ja schlussendlich etwas mit dem zu tun, gar nicht davon aus. Oder? Also da sind so viel Ängste rum oder so viel Befürchtungen, dass man sich muss bis ab 10 bewaffnen, damit man dem kann irgendwie habhaft werden. Also gesund aufwachsen, resilient sein. Und Resilienz, das haben wir gesagt, machen wir dann irgendwann einmal noch einen Podcast. Resilient bedeutet ja widerstandsfähig sein. Und dazu gehört eben auch nicht übertriebene Angst haben, sondern valide Risikoeinschätzung können machen. Also ein Risiko gut können abschätzen. Und das kann ich nur, wenn ich mit Risiken konfrontiert bin. Wenn mir Risiken alle aus dem Weg geschafft werden, dann weiss ich gar nicht, was ist effektiv gefährlich und was ist nicht gefährlich, sondern dann entwickle ich einfach ein Grundgefühl von entweder ist gar nichts gefährlich oder alles ist gefährlich. Und das Entscheidende, dass man als Mensch selbstständig kann leben und funktionieren, ist, dass man eben anhand von, wenn wir in einer Situation sind, anhand von verschiedenen Sachen, die wir beobachten, die wir wahrnehmen, könnt eine Verrechnung machen in unserem Hirn, wie gefährlich ist die Situation, wie schätze ich das ein. Und das geht nur, also Lernen bezüglich dem funktioniert nur, wenn man mit Angst oder mit gefährlichen Sachen auch konfrontiert ist. Man kann nicht lernen, klettern in absoluter Sicherheit. Also, weil, wenn du, das ist ja noch anders, wer selber klettert, weiss das auch. Du bist ja permanent am Seil. Und wenn du dann mal kletterst ohne Seil, das ist dann eine ziemlich krasse Erfahrung, wenn du von Anfang an ohne Seil kletterst. Und ich rufe so überhaupt nichts auf, müsst ihr keine Juristen auf den Hals setzen, aber es gibt so Kletterbewegungen, ich weiss gar nicht, wo das war, ich glaube Schottland oder so, dort hat man einfach nie mit Seil geklettert, sondern hat man kleine Kinder oder Kinder, wenn man mit ihnen ist klettern, von früh an darauf trainiert, ohne Seil zu klettern. Und es macht einen riesigen Unterschied in deiner Kompetenz. Du gehst viel weniger Risiken ein, wenn du ohne Seil kletterst. Du versuchst, das Risiko viel besser zu kalkulieren. Also, und das ist das, was ich meine, oder? Eine saubere Einschätzung von, wie gefährlich ist etwas, kannst du eigentlich nur dann machen, wenn du die relevanten Parameter kennst. Und die lernst du nicht kennen, indem immer jemand hinten dran steht und sagt, mach das nicht, das ist gefährlich, mach das nicht, das ist gefährlich. Oh.
Ja, das sehe ich. Und das, ich finde das auch, also die Entwicklung gerade in Amerika, wo die eben, glaube ich, nicht dürfen, die dürfen, glaube ich, bis 14 oder so nicht mal allein nicht, irgendwo oder? im Garten spielen. Ja, das ist die eine Seite. Und dann gibt's aber noch das andere. Es ist ja so, dass die amerikanischen Kinder, also ich wollte jetzt nicht über amerikanische Kinder oder über die amerikanische Kultur abledern, um das geht's nicht, sondern es ist ja so, dass wenn die können 3 Töne geradeaus auf der Blockflöte spielen, dann nachher heisst es irgendwie good job, very well done und so, wo dann irgendwie auch so denkst als europäisch sozialisierte Eltern, ja, ist, ja, okay. Ja, aber was dann dort auffällt, ist, die Kinder können alle vor anderen Leuten reden, sie haben irgendwie kein Problem, irgendetwas zu präsentieren, sie gehen irgendwie, machen schon früh Politik. Und das habe ich das Gefühl, das ist bei uns so ein bisschen anders. Wir haben eher Hemmungen und auch Angst, zum Beispiel irgendetwas zu präsentieren oder vorzustellen oder vor Menschen irgendwie Musik zu machen. Wobei, wie schätzt du das ein?
Ja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob das ein Fehlschluss ist, weil ein übersteigertes Selbstwertgefühl haben, und das hast du ja, wenn du wegen jedem Seich gelobt wirst, und da müssen wir gar nicht mehr bis auf Amerika schauen, das findet ja da mittlerweile auch statt. Mhm. Ich bin nicht sicher, ob das dazu führt, dass man sich vor Publikum wohler fühlt. Ich glaube, ein entscheidender ist, dass die zum Beispiel in Amerika in der Schule ganz früh ihre Projekte immer so mit vortragen und nicht erst in der Oberstufen. Bei uns ist es ja mittlerweile schon auch so, dass wir in der Primarschule solche Projekte haben. Also da müsste ich mal noch drüber nachstudieren. Da bin ich jetzt nicht sicher, ob das eine direkte Folge von dem ist. Weil eben übermäßiges Selbstwertgefühl zu haben, okay, dann kannst du vielleicht guten Vortrag, aber es wird in anderen Situationen definitiv schädlich sein. Weil wenn du dann einfach ich weiss dich nicht, irgendwie in eine Gefahrensituation reinbegibst, weil du das Gefühl hast, mir kann sowieso im Grundsatz nichts passieren, das ist wahrscheinlich auch kein guter Ratgeber. Also von dem her, eine ausgewogene Geschichte wäre wahrscheinlich gut. Und nochmal das Loben, das Übermäßige, eben über das möchte ich ja unbedingt dann auch mal noch einen Podcast machen. Ich bin nicht ein Fan von dem. Aber ja, ich schließe es nicht aus, was du gesagt hast, dass das unter Umständen dazu führt, dass man gewisse Sachen einfacher kann machen, wenn man overconfident ist, also übermäßig selbstsicher. In anderen Situationen ist es wahrscheinlich eher schädlich.
Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, wir machen dann irgendwann den Podcast, wo es darum geht, warum dass man Kinder nicht loben soll oder nicht in dem Ausmaß loben soll. Ein bisschen Lob finde ich, ist jetzt gar nicht so schlimm. Aber nochmal, ich möchte nochmal auf die Präsentationen zurückkommen. Ich weiss, dass es wirklich viele Schüler gibt, also insbesondere auch je älter sie werden, also Oberstufenschüler, die wirklich Angst haben davor, vor Klasse anzustehen, weil sie Angst haben vor Ablehnung und Kritik und dem Urteil. Nicht nur im unmittelbaren Urteil, sondern mittlerweile mit den sozialen Medien natürlich auch, dass nachher irgendwie hindurch in den WhatsApp-Chats und TikTok und you name it, noch irgendwo so ein bisschen gemobbt. Ich meine, Mobbing ist jetzt, ich weiss nicht, ob das Mobbing ist, aber queert. Aber wie auch immer man es nennt, ich denke, man weiss, was ich meine. Wie kann man ein Kind stärken, dass man das Kind mit dieser Angst kann umgehen kann?
Ja, die Frage ist ja dort, ob das in Amerika nicht genau so ist. Ich meine, in dem Moment, wo du Vortrag haltest, vielleicht nicht, aber auch dort werden die Kinder geschämt für irgendetwas. Und wenn du die Erfahrung einmal gemacht hast, ich bin nicht sicher, wie gut das dann der nächste Vortrag wird laufen, oder? Also das heisst, reale Erfahrungen, die sind natürlich immer, also die haben immer einen Effekt, das ist klar. Und dort ist es ja auch, ich sag mal, evolutionär sinnvoll, dass man dann mit einer Furcht auf das reagiert, weil man eben die Erfahrung gemacht hat und die Erfahrung nicht wieder machen will. Die Frage, die sich dort stellt, ist einfach, ist die Erfahrung so determinierend oder bestimmend für mein Leben? Und kommt es tatsächlich wieder zu solchen Erfahrungen? Oder ist es eine einmalige Erfahrung gewesen? Aber Ängste chronifizieren in dem Sinn schnell, weil man dann anfängt eben, assoziieren und befürchten, was das dann alles auch noch könnte eintreffen und man so das gedankliche Konstrukt, das entsteht, um Angst halt selber noch grösser macht, als dass es tatsächlich ist, oder? Und ja, das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad heute vernünftig, Respekt zu haben vor dem, auf der anderen Seite, und gerade weil es mit Scham behaftet ist, oder? Also eben, du nennst es ja schon Shaming, also Auslachen und solche Sachen. Das ist, Scham ist ein Gefühl, das wir alle wahrscheinlich sehr ungern empfinden. Und das hat einen Effekt, ja, das ist klar. Ich glaube nicht, dass sich das vermeiden lässt, sondern es ist dann mehr die Frage, wie geht man mit dem um und hat das wirklich einen Einfluss? Weil wenn die Lehrperson zum Beispiel findet, das ist ein super Vortrag gewesen und die anderen dissen die wegen dem Vortrag, ist ja dann die Frage, welches die adäquatere Einschätzung ist. Natürlich macht beides etwas mit dir, oder?
Ja, aber dann aber sehr, sehr konkret die Frage, oder? Was machst du zum Beispiel als Eltern oder als Lehrperson, wenn du merkst, dass das Kind Angst hat vor davor, also Prüfungsangst vor Misserfolg oder eben vor einer Präsentation. Heute müssen ja Kinder ganz häufig PowerPoint-Präsentationen machen, Vorträge machen. Das haben ja wir schon müssen. Was machst du denn konkret? Was kannst du machen? Du hast nie müssen einen Vortrag machen.
Ja, also in der Primarschule, glaube ich, einmal etwas irgendwie über einen Beruf oder so, in der 6. und dann in der 6. nochmal. Ja, aber gut, ich stehe ja gerne vor Leuten, ich habe mit dem eben kein Problem. Aber ich bin jetzt auch nicht, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich wahnsinnig überzeugt bin von meinen Fähigkeiten. Also bei mir stimmt das irgendwie mit dem Overconfident, glaube ich, nicht unbedingt. Aber egal, ja, man muss sich halt fragen, was ist der angstauslösende Faktor? Also ich hatte zum Beispiel schon Kinder und begleitet als Schulpsychologe, die haben dürfen zum Beispiel, da hat man eine Pinnwand aufgestellt und das Kind hat hinter der Pinnwand geredet zu der Klasse. Also es hat die Klasse nicht angeschaut, aber sie ist dort gestanden und hat einen Vortrag gehalten. Die Klasse hat das Kind einfach nicht gesehen, aber es hat den Vortrag gehalten. Also wenn das der Punkt ist, dass man Angst hat, weil einem alle anschauen, wäre das ein erster Schritt. Aber die Schwierigkeit ist dort, ich meine, du kannst nicht dein ganzes Leben hinter einer Pinnwand stehen und einen Vortrag machen. Irgendwann wirst du in einem Kontext sein, wo das nicht mehr geht. Und darum ist Konfrontation damit ist immer der Schlüssel bei der Angst. Die Frage ist einfach, wie gross ist die Konfrontation? Also das heisst, wie viel Angst muss ich können aushalten. Und wenn es dort einen Schritt gibt, den man machen kann, um das so schrittweise abzubauen, ist das in den meisten Fällen eine gute Sache. Oder? Also, dass man nicht gerade sagt, entweder du machst den Vortrag normal oder du machst ihn gar nicht. Nein, das hilft nicht, weil dann entscheidest du dich, wenn du Furcht hast, dafür, den Vortrag nicht zu machen. Also schau mal, was gibt es für Möglichkeiten, den Vortrag können zu machen. Vielleicht kann man noch Video aufnehmen und der Klasse vorspielen. Und dann sieht das Kind, die Klasse gibt eine gute Rückmeldung, die Klasse hat das gut gefunden, dann getraut sich es vielleicht beim nächsten Mal schon eher, den Vortrag zu machen.
Ja, aber das sind ja genau so Sachen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das ist noch wichtig, dass du das sagst, weil das weiss vielleicht... Gut, nein, mal Lehrpersonen wissen das vielleicht, aber Eltern wissen zum Beispiel nicht, was sie müssen oder sollen oder können machen, wenn ein Kind wirklich grosse Angst hat. Also wir reden nicht von, wir sind ein bisschen nervös und haben schweissige Hände, sondern wirklich, wirklich Angst, oder? Wann muss zum Beispiel, wann sollten die Eltern auch vielleicht externe Hilfe in Anspruch nehmen? Bringt es überhaupt etwas?
Ja, also ich hätte ja den Beruf verfehlt, wenn ich nicht würde glauben, dass es etwas bringt, dass man externe Hilfe in Anspruch nimmt. Ja, klar bringt es etwas. Ich würde sagen, dann, wenn das Leben anfängt zu beeinträchtigen, also die Lebensqualität anfängt zu beeinträchtigen. Weil ein gewisses Maß an Angst, das haben wir ja schon bei der Gefühlsregulation gesagt, das ist einfach normal und das ist ein guter Ratgeber für uns. Also ein mulmiges Gefühl haben, wenn ich zur Nacht in einer dunklen Gasse rumlaufe, das ist wahrscheinlich ein ziemlich guter Ratgeber. Aber wenn ich ein mulmiges Gefühl habe, ich weiss dich nicht, wenn ich an der Bahnhofstrasse laufe, gut, dort hat es viele Leute, aber wenn ich dort ein mulmiges Gefühl habe, vielleicht nicht ganz so fest, oder? Und darum, die Beeinträchtigung von der Lebensqualität, das ist, finde ich, einer von den entscheidenden Punkten, wenn dass man sich Hilfe suchen muss, wenn es sich anfängt auszudehnen. Also das heisst, wenn es mal mit einem Regenwurm angefangen hat und am Schluss alles, was nicht mindestens 4 Beine und das Fell hat, sich anfängt auszudehnen, auf jeden Fall. Und wenn es diffuser wird, oder? Also wenn es von gerichteten Objekt oder gerichteten Angst oder Furcht auf bestimmte Objekte sich anfängt auszudehnen und so zu einem Grundgefühl wird von ich fühle mich nicht sicher, dann würde ich auf jeden Fall externe Hilfe in Anspruch nehmen.
Ich habe etwas anderes, eine ganz konkrete Angst, wo ich finde, es ist noch wichtig, dass man darüber redet, und zwar ist das Trennungsangst. Wenn ein Kind, und ich möchte jetzt eigentlich das gar nicht so einschränken, vom Alter her, aber wenn ein Kind anfängt, Angst zu haben vor, dass die Eltern sich scheiden lassen, oder vor dem Tod von Mutter oder Vater, wie kann man mit dem umgehen? Oder ist das ein Stück weit auch natürlich, dass es das hat?
Das ist, also als Trennungsangst bezeichnet man das eigentlich normalerweise nicht. Oder Trennungsangst ist eigentlich eine generelle Angst, wenn ich mich muss lösen von Mami oder von meinen näheren Bezugspersonen, auch wenn ich in Kinds gegangen, oder? Ich meine, dass sie sich scheiden lassen oder dass jemand stirbt, ist einfach das Maximum wahrscheinlich von der Ausprägung von dieser Angst. Aber dort geht es eigentlich im Grundsatz immer darum, dass ich muss weggehen von meinen Eltern oder von meinen primären Bezugspersonen. Und das hat ja etwas damit zu tun, sind sie dann noch da, wenn ich sie nicht sehe? Und das, oder die Spiele, die man macht mit kleinen Kindern, Gugus, da, die leben ja dort, also das Kind, das spannend findet, ist, weil sie, wenn sie ihre Hände vors Gesicht nehmen, du nicht mehr existierst. Du existierst erst wieder, wenn sie ihre Hände wieder wegnehmen. Also das heisst, und das ist lustig in dem Moment, weil sie es selber können steuern, oder? Also sie können ja einfach die Hände wieder wegnehmen vom Gesicht oder die Augen wieder aufmachen und dann bist du wieder da. Dann löst die Furcht nicht so wahnsinnig viel aus. Aber wenn die Eltern bei so einem Spiel tatsächlich das Zimmer verlassen, machen das nicht bitte, aber das Zimmer verlassen, wenn das Kind die Augen zu hat und nachher nicht mehr da sind, dann ist das eine ziemlich krasse Situation, oder? Ja, also, aber.
Das ist jetzt einfach wirklich schlimm. Ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, in so einer Situation das Zimmer verlassen.
Nein, ich denke ja, auch nicht. Ist ja klar. Aber einfach zu verdeutlichen, warum das in dem Moment einem Kind keine existenzielle Angst auslöst, weil es selber kann steuern kann. Ah, jetzt bist du wieder da. Ah, jetzt bist du wieder weg. Ah, jetzt bist du wieder da. Und irgendwann muss man das verinnerlichen, oder? Also das heisst, irgendwann kommt die Objektpermanenz, das ist etwa mit 3, glaube ich, bin immer ganz sicher. Das heisst, man lehrt dann, auch wenn etwas nicht da ist, existiert es weiter. Also das heisst, wenn ich, und da gibt es coole Versuche, wo man Sachen irgendwo versteckt und dann sieht man, wie das wieder weggenommen wird und dann fragt man das Kind, ich kriege es nicht mehr zusammen, sorry, aber kann man googlen, Objektpermanenz, gibt wunderbare Versuche. Und dort lehrt das Kind irgendwann, wenn es keine Objektpermanenz hat, hat es das Gefühl, es ist immer noch dort, obwohl es weg ist. Und wenn es Objektpermanenz hat, weiss es ist zwar nicht da, aber es existiert weiter. Das heisst, ich kann dann gehen, und wieder heimkommen und ich weiss, das Mami ist immer noch daheim oder der Papi. Und Trennungsangst geht dort hin, dass man, die tritt ja meistens dann auf, wenn die Zeitabstände grösser werden, bis ich checke, oder bis ich mich kann versichern, das Mami ist ja noch da, wenn ich heimkomme. Oder? Also wenn du in eine Spielgruppe gehst, dann bist du vielleicht eine Stunde weg. Wenn du aber in Kinski gehst, sind es 4 Stunden. Und das heisst, irgendwo dort wird die Sicherheit, dass die Mami doch noch daheim ist, wenn ich wieder heimkomme, graduell abnehmen und irgendwann ein Mass erreichen, wo das anfängt Panik oder Angst auslösen, weil du nicht mehr sicher bist, ist das tatsächlich so. So würde ich Trennungsangst erklären. Und dort, das führt ja nur, auch dort, das führt nur über das Trainieren und über die Zuversicht, dass Mami oder der Papi noch daheim sind, wenn man wieder heimkommt. Und das muss man lernen. Das ist nicht einfach gegeben.
Gut, man muss das lernen. Das heisst, man muss da auch durch. Da, man muss trainieren. Sonst kann man es nicht lernen.
Ja, und das haben wir, glaube ich, im Podcast zu Absentismus schon gesagt. Dort haben die Eltern eine entscheidende Rolle. Weil wenn sie Mühe haben, das Kind gehen zu lassen, wird das garantiert mit mehr Trennungsangst reagieren, als wenn die Eltern sagen, du schaffst das, wenn du heimkommst, gibt es Hörnli und Kackets, also irgend so einen Outlook gibt für das Kind, wo es sich kann dran heben. Und was man dort auch machen kann, sind so Übergangsobjekte, oder? Also vielleicht irgendein Nuscheli oder so, wenn es in die Krippe geht, oder vielfach gibt man, meinte ich auch, zum Beispiel ein T-Shirt von der Mutter mit, also jetzt gerade bei Babys oder so, wo es den Geruch zum Beispiel von der Mutter noch hat, also dass man wie ein gewisses Maß an Sicherheit kann herstellen, auch wenn die Person nicht da ist. Und das ist aber ein Prozess und der fängt früh an. Also der fängt nicht an, wenn man in den Kindergarten geht, sondern der fängt eigentlich ab dem Zeitpunkt an, wo die Kinder eben, wenn sie auf die Welt kommen. Weil am Anfang haben sie keine Objektpermanenz. Das heisst, wenn du weg bist, bist du weg und du existierst nicht mehr. Und dann brüllt es einfach so lange, bis du wieder kommst. Und darum ist es auch keine gute Idee, ein Kind einfach brüllen zu lassen. Weil das, also ein kleines Kind, ein Baby oder ein Kleinkind, weil das ist nicht wahnsinnig zuversichtlich, dass du noch existierst in dieser Situation. Und wenn es dann aber älter werden und Objektpermanenz haben, dann nimmt das graduell ab, aber das muss man trainieren. Man kann dann nicht, wenn sie Objektpermanenz sagen, so, du weißt jetzt, ich existiere ja weiter, also tschüss, ja, in Ferien zu deinen Grosseltern und telefonieren immer nie. Nein, das wird nicht funktionieren.
Okay. Ich habe noch einen ganz konkreten Fall. Ich habe neulich mit zwei Freunden geredet, und die haben mir erzählt, die sind beide in die Pfadi. Bist du in die Pfadi? Bist du in die Pfadi? Du bist auch nicht in die Pfadi, ich auch nicht. Die sind beide in die Pfadi. Und die haben mir Sachen erzählt, die die in der Pfadi dort mal gemacht haben. Und unter anderem, weil wir jetzt ja gerade das Thema Angst haben, jetzt musst du hören, hat der eine gesagt, sie haben da mit diesen Sola, Pfila, wie die immer heissen, haben die Eltern immer einen abgeholt. Und was auch immer die mit dem gemacht haben, ich weiss es nicht. Und sie haben gesagt, sie haben immer wahnsinnig, also wirklich Angst gehabt davor, dass sie in der Nacht abgeholt werden. Und ich habe dann gefunden, ja, aber sind ihr eigentlich gestört? Wieso sind ihr da nicht Pfadi? Also ich meine, das sind ja Ängste. Und das sind wirklich, also die haben das so erzählt, dass ich an ihnen das auch glaubt, also das sind wirklich Ängste, die ausgestanden haben. Und jetzt frage ich mich, hey, was macht das so ein Pfadi? Ist das Schädli? Also ist das etwas, wo man sollte vermeiden? Oder ist das jetzt etwas, wo du sagst, nein, das ist doch denen Kind gut, also das stärkt die. Ich habe es total schlimm gefunden, wo sie mir das erzählt
haben. Ja klar, aber die sind ja wahrscheinlich ähnlich alt wie mir. Das machst du heute in der Pfadi sicher nicht mehr.
Ja, schon. Aber ja, sie sind, nein, ja, einer ist 6 Jahre jünger, der andere ist 12 Jahre jünger.
Ja, aber trotzdem, also ich bin ziemlich sicher, dass das in der Pfadi heute nicht mehr stattfindet. Weil, das, ja klar, man hat früher, also... Ich meine, wenn du an unsere Kindheit zurückdenkst, man hat sich dort viel weniger mit diesen Phänomenen befasst. Und unsere Eltern sind abgesehen davon ja wahrscheinlich auch viel, viel weniger ängstlich gewesen als heutige Eltern. Anders kann ich mir ja nicht erklären, dass wir einfach nachmittag lang irgendwo gewesen sind, ohne dass unsere Eltern eigentlich gewusst haben, wie.
An der Seil.
Zum Beispiel, ja, ich am Bahndamm, aber ohne dass unsere Eltern gewusst haben, wo das wir sind. Also von dem her... Oder lernen selber einschätzen, wie gefährlich ist eine Situation. Das ist an einem Bahndamm und an einer Seil wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Aber im Grundsatz ist es eine gute Idee. Du musst lernen, selber etwas können einschätzen. Und ja, ich mag mich noch erinnern, von meinen Kolleginnen und Kollegen sind viele in der Pfadi gewesen und die haben immer von dieser Taufe, wenn du den Namen bekommen hast. Und dort sind so Ritual gewesen, wo dann eben tatsächlich irgendwie einen Sack über dem Kopf gehst und irgendwie in den Wald reingeführt worden bist.
Oder so. Und dann hast du Säufen essen. Und all die Geschichten und so, oder?
Ja, genau. Ja.
Und das stimmt im Fall wirklich alles. Also ich habe dich gefragt, das sind da die Leister. Das sind alles wahre Geschichten. Und da fragt man sich dann aber schon, also ich meine, das sind jetzt erwachsene Männer und das sind gute Freunde von mir. Also weißt du, ich bin jetzt wirklich versucht zu sagen, es hat ihnen offenbar nicht geschadet.
Genau, das ist jetzt der Punkt, oder? Weil wenn du weißt, dass so etwas wird kommen und du weißt auch, du wirst das überleben, ist das natürlich eine andere Geschichte. Und ich rufe einfach noch, dass mir jetzt klar gesagt ist, ich rufe da damit nicht auf, in der Pfadi wieder solche Sachen zu machen. Macht es bitte nicht, weil das wird nicht bei allen Kindern so funktionieren, wie ich es jetzt gerade schildere. Wenn du weißt, das wird kommen, und du hörst die Geschichten von den anderen, und du hörst aber auch, was man mit denen allen gemacht hat, und du weißt eigentlich für dich, okay, das ist ja zwar, man fürchtet sich davor, aber schlimm ist das eigentlich nicht gewesen, was die erlebt haben. Dann hat das ein anderer, dann hast du schon ein Frame für das, was du befürchtest. Wenn du gar nicht, oder? Wenn niemand würde über das reden, nur all wissen, irgendwann wirst du abgeholt. Aber es gibt keine Geschichte darüber, was dann passiert, sondern du weißt nur das. Du kannst sicher sein, dass das wahrscheinlich einen grösseren Effekt hat. Und das andere ist nachher der Relief, oder? Also das heisst, wenn du in einer angstauslösenden Situation bist und du erlebst die Angst nachher vielleicht trotzdem, klar, du hast dich ein bisschen gruselt und ein bisschen gefürchtet, aber es gibt nachher eine Ausschüttung von Hormonen, die wieder dazu führen, dass du wieder reguliert bist und du all jubelt nachher oder so, dann wird das auch in einen Rahmen hineingesetzt, dass das wahrscheinlich keine gefährliche Situation war. Aber wenn du das als traumatisierend erlebst, dann kannst du sicher sein, dass das einen nachhaltigen Effekt hat. Und weil man eben nicht kann im Vorfeld wissen, ob jemand das wird als traumatisierend erleben oder nicht, würde man es halt gescheiter sein lassen.
Aber das ist jetzt nur eine Vermutung von dir, dass das jetzt nicht mehr stattfindet, oder? Also wissen tust du das nicht?
Ich hoffe es, dass das so okay. In dem ja, Ausmaß nicht mehr stattfindet. Nein, ich weiss es nicht, aber ich gehe schon davon aus. Also, in all diesen Jugendorganisationen hat man sich ja schon sehr in den vergangenen Jahren wegen Übergriffen und all diesen Sachen sensibilisiert, was die Themen anbelangt. Also, ich gehe nicht davon aus. Also, die Taufe, die gibt es immer noch, aber das findet sicher in einem anderen Mass statt.
Ich kann nicht befreundet.
Warte mal schnell. Es gibt noch etwas Wichtiges, oder? Gerade wenn wir von Traumatisierung reden. Die Frage ist schlussendlich, wie sicher fühle ich mich immer noch in dieser Situation? Das heisst, bin ich noch handlungsfähig? Erlebe ich noch ein Mass an Sicherheit? Und wenn du Vertrauen hast in deine Pfadiführer zum Beispiel, dass die dir nichts Böses werden machen und du fürchtest dich zwar, aber du weißt, mir kann eigentlich nichts passieren, hat das einen anderen Effekt, als wenn du quasi paralysiert bist in so einer Situation. Und Furcht, warum schauen Menschen Horrorfilme? Also, weil ein gewisses Maß an Furcht ja auch noch ganz lustig ist, oder? Also, ich find's nicht, ehrlich gesagt. Ich habe nicht so gerne Horrorfilme, aber es gibt ja Leute, die noch lustig oder die das noch gerne haben. Also, so, dass sie sich gruseln. Warum gibt's eine Geisterbahn? Warum, also, oder das Spielen mit, ich weiss ja, wenn ich in eine Geisterbahn reingehe, dort passiert mir nichts, sonst dürfte die ja gar nicht existieren. Aber sich ein bisschen kontrolliert gruseln oder ein bisschen kontrolliert Furcht empfinden, das gibt auch noch einen gewissen Kick, oder? Also darum macht man das ja. Also warum gehst du auf eine Achterbahn? Das ist für die einen Leute pure Horror, aber niemand findet das einfach wahrscheinlich nur lustig. Auch dort gibt es ein gewisses Maß an Furcht, aber sich dem stellen und dann merken, was das auslöst in einem, hat halt auf gewisse Leute einen positiven Effekt. Und darum kann man auch nicht vorhersehen, für wer das eine schädliche Erfahrung wird und für wer nicht. Aber das subjektive Sicherheitsgefühl in dieser Situation, wo ich Furcht empfinde, das ist ziemlich entscheidend.
Ja, das ist so. Ich bin nicht der Achterbahntyp und auch nicht der Geisterbahntyp und ich schaue auch keine Splatter-Movies.
Ich auch nicht.
Ich habe eine befreundete Oberstufenlehrerin und die hat mir erzählt, dass viele Jugendliche Angst haben vor der Lehre. Und dass das ein Grund ist, warum sie bei ihrer Berufswahl und bei der Lehrstellensuche nicht vorwärts kommen. Und es gibt aber ganz viele verschiedene Ängste und ich möchte das mal noch ansprechen. Also es fängt schon dort an, das haben wir auch schon mal miteinander gehabt, ich weiss aber nicht mehr, welcher Erfolg. Angst, nur mal anzuleuten. Schnuppern. Also weisst, nur schon zum Schnupperlehrstelle finden, dann schnuppern, dann quasi die Peergruppe zu verlassen und allein raus müssen, dann Angst davor, dass man es versagt, dass sie den falschen Beruf wählen. Das sind alles so Sachen, wo dazu führen, dass sie nicht weiterkommen in ihrer Lehrstellsuche. Was macht man denn da? Was kann man machen als Lehrperson und auch als Eltern, wo du jetzt zum Beispiel könntest mitgeben und sagen, hey, habt da den Finger drauf, es wird so viel einfacher sein, irgendwann, wenn das Kind mal eine Lehrstelle sucht.
Ja, die Schwierigkeit ist halt, ich meine, wenn du den Katalog an Phobien anschaust, das sind ja, glaube ich, über 900, wenn ich es recht in Erinnerung habe, spezifizierte Phobien, die es gibt. Also da gibt es einen Katalog, hat alles einen Namen. Du kannst als Eltern nicht gegen all die prophylaktisch arbeiten. Oder spontan hätte ich jetzt gesagt, ist kein Wunder, wenn du nicht kannst anrufen irgendwo, wenn du nicht mehr telefonierst. Also, wer telefoniert denn heute überhaupt noch? Und dann, okay, wenn du dich nicht gewöhnt bist an eine Situation, dann löst sie Stress aus. Das finde ich eigentlich relativ normal, oder? Aber du kannst ja nicht jetzt sagen, okay, weil er dann mal eine Lehrstelle suchen muss, müssen wir von klein an telefonieren. Also, das endet ja nie nicht, weil dann müsstest du, weiss ich, wie viele Sachen eigentlich machen. Was es brauchen würde, wäre ein gutes Grundgefühl, dass viele von diesen Herausforderungen, die an mich angetreten werden, dass ich die kann schaffen. Und das gute Grundgefühl gibt's nur dann, wenn ich im Laufe meiner Entwicklung die Erfahrung mache, dass das tatsächlich so ist. Das heisst, wenn Eltern mir gewisse Sachen zutrauen, mich dabei unterstützen, nicht wie bei dir sagen, Leute es einfach an. Weißt, magst du dich erinnern an das Beispiel,
das schon mal?
Genau, sondern das mit dir vielleicht vorbesprechen und sagen, okay, was könnte denn die Person sagen oder so. Also, das ist wichtig. Wenn man mit 16 ein Kind oder einen Jugendlichen hat, der sich etwas zutraut, dann sind die 16 Jahre vorher entscheidend und nicht, was im 16. Altersjahr passiert. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass man dann muss gezielt schauen, was ist denn die Befürchtung? Also, oder ich habe Angst vor dem Telefonieren. Okay, dann das ist Angst. Das ist völlig unspezifisch. Was ist Befürchtung? Das wäre die entscheidende Frage. Nämlich, was befürchtest du in dieser Situation? Und dann muss man schauen, was Befürchtung ist und auf das eine Antwort finden. Oder? Befürchtung, dass das nicht der richtige Beruf ist. Was ist denn der richtige Beruf? Also, und da geht man in die Auseinandersetzung und sagt, look, heute arbeiten die wenigsten Leute von der Lehre, bis sie pensioniert werden auf ihrem Beruf, sie bilden sich weiter, gewisse Leute tun sich total umorientieren. Es ist wichtig, dass man eine berufliche Grundausbildung macht, weil man dort gewisse Sachen lehrt, die einem in jedem Beruf dienlich sind, zum Beispiel aufstehen am Morgen regelmässig, pflichtbewusst sein, etc. etc. Oder? Also, man kann die Befürchtungen nur angehen, indem dass man sie eruiert und dann gezielt in eine Auseinandersetzung mit diesen Befürchtungen geht. Und dann Kompetenz aufbaut. Telefonieren kann man üben. Und das wird ja in der Oberstufe, also bei meinem Sohn in der Oberstufe ist das dann auch gemacht worden, dass man halt so Telefonat führt, mit der Lehrperson. Fingiert, aber, und die stellt dann Fragen, dass man wie merkt, aha, so ist das, wenn ich anrufe, oder? Und das können ja Eltern auch machen.
Ja, aber tatsächlich, also ich glaube, dass meine Tochter zum Beispiel mit mir nicht könnte telefonieren, aber mit anderen kann sie es. Also die, was wirklich kann und wo kein Problem hat, ich glaube, mit mir könnte sie es nicht.
Aber ja, das ist jetzt dann, noch das so. Nein, aber das ist ja entscheidend. Dann okay, dann wobei, also zum's Lehren wäre es ja dann genau gut, wenn sie mit dir würde telefonieren.
Ja, ja.
Hast genau den Effekt, oder? Und lernen, das ist ja noch das Schöne am Üben, das in der Schule oder mit den Eltern, das ist ja gefahrlos. Da kannst du eigentlich alle Fehler machen, wo es gibt, weil es passiert ja nichts. Das hat keinen Ernstfallcharakter. Aber Lernen findet ja immer so, also sorry, ein Militärpilot, der lässt auch nicht in der ersten Stunde allein ein Flugzeug fliegen, sondern der übt lang im Simulator, wo er 25 Mal vielleicht abstürzt und es passiert ja nichts, weil er ist im Simulator. Genau so findet Lernen ja statt. Und das finde ich jetzt, gerade wenn es im Hinblick auf Berufsbildung oder eben auf die Suche von einer Schnupperlehre, und man hat dort grosse Probleme, also das höre ich von ganz vielen verschiedenen Seiten, dann ist das entscheidend, dass man eben trainiert.
Ja, aber weisst, Stefan, es ist natürlich so, dass der Pilot auch in einem Umfeld ist, wo er jetzt nicht unbedingt geschämt wird, wenn er im Simulator irgendwie versagt, oder? Aber es ist auch so,
dass... Das bin ich also nicht so sicher.
Ja, aber es ist ein anderes Level. Wenn du noch in der
Militärpilotenausbildung bist und abgestürzt bist, also...
Ja, ich weiss, das meinst, aber trotzdem ist es eine andere Qualität. Und was mir die Lehrerin sagt, ist auch, dass zum Beispiel Angst ja ganz viel Schamgefühl auslöst und dass sie so ein bisschen die Vermutung hat, dass ganz viel... zum Beispiel Disziplinarfälle passieren, weil Angst Auslöser ist und dass der Schüler eben nicht sagt, dass er Angst hat, eben wegen diesem Schamgefühl und dass man dann als Lehrer zum Beispiel das Gefühl hat, Jugendliche würden einfach Aufträge verweigern, oder? Und dass da Lehrer und auch Eltern sollten sensibler mit diesen Ängsten der Kinder umgehen. Nur frage ich mich, wie dass man dann Lehrpersonen und Eltern dazu bringt, das so können zu machen.
Ich sage das gleich, wie ich bei den herausfordernden Kindern gesagt habe. Die wenigsten Jugendlichen, wo ein Verhalten zeigen, das nicht der Norm entspricht, machen das einfach aus Spass an der Freude. Die allermeisten haben einen Grund, warum dass sie das machen. Und das fängt beim Menschenbild an. Wenn ich als Lehrperson davon ausgehe, dass der Jugendliche einen guten Grund hat, und das kann Angst sein, das kann irgendetwas sein, und versuche ernsthaft und empathisch den Grund herauszufinden, wird das eine andere Situation geben, als wenn ich einfach das Gefühl habe, der schwänzt oder der verweigert einfach grundsätzlich. Also es fängt schon mal bei der Einstellung an von der Person, die mit dem Jugendlichen im Kontakt ist, wie der Prozess nachher weitergeht. Weil ab dort ist es Konstruktivismus. Ab dort reagiert der Jugendliche auf das, was die Lehrperson sagt, macht, ausstrahlt und die wiederum nachher auf das, was er sagt, ausstrahlt und macht. Und von dem her, es fängt schon dort an, gar nicht dran an und bin neugierig, was ist eigentlich los und offen für alles, was da kommt. Und ja, dann haben wir das Problem in unserer Gesellschaft, dass sehr viel Scham um ist, dass man nicht weiss, wie man mit Scham umgehen soll, dass sehr oft eben beschämt wird in der Schule und zuhause. Also da muss man es zuhause gar nicht ausnehmen. Und das ist schwierig, zweifellos. Aber eben über Scham müssen wir sowieso auch mal noch einen eigenen Podcast machen. Aber das ist auch ein Gefühl, das empfinden wir alle und das muss man bis zu einem gewissen Grad wie können aushalten. Und das ist auch etwas, was man vielleicht muss lernen. Also es führt ja keinen Weg daran vorbei. Wir schämen uns immer mal wieder. Es ist unangenehm. Ist so.
Danke tausendmal. Wolltest du noch etwas dazu sagen zu dem Thema?
Es ist mir vorher noch etwas durch den Kopf. Aber,
weißt du, so lange nicht das Mikrofon redest, gehört man es eh nicht.
Vor allem bei kleinen Kindern, ja. nein, mir ist noch etwas durch den Kopf. Ah, genau. Auch da wieder. Das habe ich schon bei der Gefühlsregulation gesagt. Wenn ein Kind Angst empfindet, sage ich, es ist doch nicht so schlimm. Musst keine Angst haben. Das hilft nicht, weil es hat Angst. Entscheidender wäre, dass man dort mit dem Kind in die Auseinandersetzung geht und sagt, was genau löst dann Angst aus? Was könnte dann passieren? Oder, also, dass man sich so annähert. Ich weiss nicht, wenn mir jemand sagt, musst keine Angst haben, ich weiss nicht, wie man es macht. Weil mein Organismus, der produziert die Angst. Und wenn ich keine Angst, also wenn ich das willentlich könnte steuern, dann würde ich mich dann selbstverständlich dazu entschliessen, keine Angst zu haben. Aber das funktioniert nicht. Also das heisst, musst keine Angst haben, ist ein schlechter Ratgeber. Schauen, wie real ist die Angst. Ist es wirklich so? Macht der Tausendfüßler wirklich etwas? Oder hat der nicht viel mehr Angst vor dir? Komm, schau, ich jage ihn mal mit meinem Finger und dann schaust du mal, was passiert. Ah, schau, der säckelt davon. So geht man Angst an und nicht musst keine Angst haben. Habe ich fertig.
Danke vielmals, wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Gute Zeit, bis dann.
Merci fürs Gespräch. Tschüss, Stefan. Wir freuen uns immer über Fragen und oder Feedback. Man kann mit uns Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Medien, ein Mail schreiben auf info@raisedwithlove.ch oder auf YouTube gerade direkt unter der Folge.